Jesus, ich danke dir dafür, dass wir jetzt hier einfach zusammen sein können, auf dein Wort hören können. Ich bete, dass du uns einfach jetzt Konzentration schenkst, dass du unsere Herzen öffnest und dass du mir Gnade zum Sprechen gibst. Amen. Jetzt brauche ich von euch erstmal die Erlaubnis, mit einem richtig derben Satz anfangen zu dürfen. Kriege ich die von euch? Ja. Wer ist dagegen? Heiderose ist dagegen. Oh, das ist weil ein bisschen, ja, sag mal. Ja, das ist ein witziger Satz von Martin Luther. Darf ich den sagen? Okay. Der passt als Einstieg ganz gut, fand ich. Aber ich habe mich ehrlich gesagt auch nicht ganz getroffen. Ich wollte eure Erlaubnis haben. Heiderose ist okay, nachher darfst du mir sonst sagen, es ist nicht okay. Also, Martin Luther. Aus einem verzagten Arsch kommt kein fröhlicher Furz. Aus einem verzagten Arsch kommt kein fröhlicher Furz. Als ich an die Predigt gedacht habe, als ich an Pfingsten gedacht habe und an dem, was alles so passiert ist vor Pfingsten, habe ich gedacht, dieser Satz passt eigentlich ganz gut. Weil den ersten Christen ging es auch so. Die waren verzagt. Ihr Herr war tot. Jesus war tot. Sie haben sich versteckt. Verzagt bedeutet ohne Mut und Selbstvertrauen, kleinmütig zu sein. Die Jünger haben sich versteckt, sie sind auseinandergelaufen, sie waren niedergeschlagen. Den Boden unter den Füßen hatte man ihnen weggezogen. Und einige Wochen später sind sie nicht mehr verzagt. Und darum geht's an Pfingsten. Sie sind mutig, sie sind kühn, sie sind lebendig. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Und wenn es damals passiert ist, könnte das vielleicht heute mit dir und mir auch passieren, wenn wir im Moment verzagt sind, wenn wir keinen Mut mehr haben, wenn uns der Boden unter den Füßen weggezogen worden ist. Könnte das wieder neu passieren? Wir sind ja in der Predigtreihe, wo es um die Fundamente geht. Die Frage, worauf bauen wir unser geistliches Leben auf? Und eins ist sicher, die Jünger haben ihr Leben ab Pfingsten auf dem Fundament gebaut, das Leben mit dem Heiligen Geist zu praktizieren. Das war eine ganz neue Erfahrung. Heute soll es wirklich um das wichtigste Thema im christlichen Leben gehen, wie ich finde. Und wenn du noch kein Christ bist, dann hast du vielleicht so innere Vorstellungen, was einen Christen ausmacht. Da muss man Verhaltensregeln einhalten, irgendwelche Dinge tun, Gesetze und so weiter. Und ich habe die Hoffnung, dass du am Ende dieser Predigt ermutigt bist, dein Herz zu öffnen für die Gegenwart des Heiligen Geistes, weil es so wunderbar ist. Ich hoffe, dass ich dir richtig Geschmack machen kann und du sagst, okay, wenn der Heilige Geist auch in mein Herz kommt, dann habe ich auch Hoffnung für mein Leben. Es geht nicht darum, äußerlich einige Wertmaßstäbe zu erhalten oder irgendwelche Gesetze einzuhalten, sondern es geht darum, in der Kraft des Heiligen Geistes das Leben zu leben. Fest werden durch das Leben im Heiligen Geist, habe ich das Thema für heute genannt. Und jeder bibelkundige Leser weiß, warum ich hier Flammen auf das Haupt dieses Menschen gemacht habe, weil das eben die äußeren Auswirkungen waren an Pfingsten. Und beim Thema Heiliger Geist geht es ja das ein oder andere Mal drunter und drüber. Die einen, auch Christen, lehnen diese ganzen Themen komplett ab. Da ist dann immer dieses, der Geist von unten. Da will man auch gar nichts mit zu tun haben. Gerade in unserem Land ein großes Thema gewesen innerhalb der evangelikalen Christenheit. Bei anderen werden bestimmte Gaben besonders hoch bewertet und die eigenen geistlichen Erkenntnis wird sehr, sehr überbetont. Und dabei ist es so ein wichtiges Thema. Wie kann ich als Christ überhaupt leben in dieser Welt? Wie kann ich das hinkriegen? Der Professor für Theologie, ein frommer Mann, William Lane Craig, ein amerikanischer Philosoph und Theologe, berichtet einmal, wie einer seiner ehemaligen Studenten zu ihm gekommen ist und gesagt hat, it's done. Ich habe mit dem christlichen Glauben abgeschlossen. Ich habe versucht, ein ethisch einwandfreies Leben zu leben, aber jetzt habe ich satt. Ich habe mich dem menschlich Machbaren angepasst, das, was alle so landläufig tun. Und weil er es einfach aus eigener Kraft nicht geschafft hat. Und er resümiert dann so und sagt, genau dieser Student hat eigentlich recht gehabt. Weil ein Leben aus eigener Kraft, das ist noch ein miserableres Leben als ein Leben ohne Gott überhaupt. Den christlichen Standard einzuhalten aus eigener menschlicher Kraft ist ein miserableres Leben als das eines Nichtchristen. Die Bibel bezeichnet das häufig als Leben im Fleisch. Da hat man ein permanent schlechtes Gewissen, weil man kennt ja die Gebote Gottes. Man weiß ja, was alles zu tun und zu lassen wäre. Und das ist gar nicht so einfach, dann zu merken, wo man da aus dem Ruder fällt. Wir sind ja in der Predigtreihe unterwegs in den Psalmen. Ich möchte einsteigen bei einer Person, der das auch in seinem eigenen Leben ganz massiv erlebt hat. Und zwar der König David. David hat wirklich ein Leben gelebt vor dem Angesicht Gottes. Er hat Gott ganz viel gelobt und gepriesen. Und die Bibel bezeichnet ihn als Mann nach dem Herzen Gottes. Aber eine Sache, es gibt noch 2, 3 andere Klopper in seinem Leben, aber eine ist sehr, sehr prominent, würde ich sagen. David ist anstelle mit seinen Soldaten in den Krieg zu ziehen, ist er zu Hause geblieben, hat ausgeschlafen und hat dann seine Nachbarfrau vom Balkon aus gesehen. Hat sich in sie verguckt, hat sie zu sich kommen lassen, hat Ehebruch begangen mit dieser Frau und später auch den Mann dieser Frau auf dem Gewissen gehabt. Also wirklich unfassbare Sünde. Und das Krasse ist, es ist ihm offensichtlich noch nicht mal aufgefallen, weil viel später erst der Prophet Gottes zu ihm kommen muss und sagen muss, du bist der Mann, der versagt hat. Krass. Also der Mann nach dem Herzen Gottes lebt monatelang offensichtlich, als wenn nichts wäre. Krass. Also eine richtig krasse Sünde. Und dann kommt der Prophet Gottes. Der erzählt ihm eine krasse Geschichte. Und durch diese Geschichte wird David deutlich, was für eine Sünde er begangen hat. Und dann schreibt er einen Psalm. Und da möchte ich heute 4 Verse draus mit euch bedenken und dann einige Parallelen ins Neue Testament hineinziehen. Psalm 51, ab Vers 12. Gott, erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Verstoße mich nicht aus deiner Gegenwart und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Lass mich durch deine Hilfe wieder Freude erfahren und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Ich mache mal einen kleinen Exkurs. Wir haben heute Morgen dieses prophetische Bild von einer Quelle, wo Leben herauskommt, wo Blumen herauskommen, als Symbol der Freude. Das ist das, was David hier sagt. Dass da wieder Freude kommt, wo eigentlich Sünde ist, wo eigentlich nichts mit zu freuen ist, wo man versagt hat. Ich mache weiter. Vers 15. Dann will ich die Gottlosen deine Wege lehren, damit die Sünder zu dir zurückkehren. Krass. Also er hat diese Erfahrung gemacht und sagt, Gott, wenn du mich hier noch einmal rausholst, wenn du mir noch einmal Gnade gibst, wenn du deinen Geist nicht von mir nimmst, dann werde ich da wieder hingehen zu den Leuten, die in der Sünde sind. Und ich werde sagen, komm mit, bleib nicht da. Ich habe Gnade erfahren. Das hat er jetzt schon mal vorausgesagt. Wunderbar, wie er das da betont. Vers 12 beginnt mit diesem hebräischen Wort bara. Das ist ein Wort, was in der Bibel ganz, ganz prominent ist. Das ist das zweite Wort im hebräischen, in der hebräischen Bibel. Bereshit bara. Am Anfang schuf Gott. Dieses Wort kann man nur für Gott benutzen. Die hebräische Bibel hat ein einziges Wort dafür gebraucht, um deutlich zu machen, dass Gott etwas tut. Die Bibel sagt nicht, womit er das tut, aber er schafft etwas Neues. Er schafft etwas aus dem Nichts heraus. Und das sagt David hier. Mein Herz ist zerstört. Meine Beziehung zu dir ist zerstört. Ich habe keine Hoffnung mehr. Es gibt nichts mehr, was ich dir noch bringen könnte. Gott, schaff du etwas Neues in mir. Gott, dieser Imperativ, mach du Gott. Weil ich mit menschlichen Mitteln am Ende bin. Diese Erkenntnis, dass Gott das reine Herz und einen beständigen Geist schenken muss, die ist hier einmalig in dem Psalmen. Und dieses reine Herz ist die Voraussetzung dafür, um Gott überhaupt zu begegnen. Psalm 27, wer darf auf den Berg des Herrn gehen, wer ein reines Herz hat Und David war an dem Punkt, wo er wusste, mein Herz ist nicht mehr rein. Und er sagt, Gott, jetzt musst du etwas Neues schaffen. Er hat nicht gesagt, ich muss jetzt noch ungefähr 27 Opfer bringen oder irgendwelche tollen Regeln einhalten oder irgendwelche Lieder dir bringen. Gott, hier ist finito. Ich bin mit meinem menschlichen Latein am Ende. Du musst etwas schaffen. Bara, dieses Wort. Gott, schaff du etwas Neues. Und ich habe mir die Frage gestellt, vielleicht, ob heute Morgen jemand hier ist, der sagt, irgendwie ist die Geschichte mit Gott ja cool. Irgendwie möchte ich ja gerne an Jesus glauben. Aber vor meinem inneren Auge steht so viel Scham und steht so viel Schuld und steht so viel Versagen, dass ich mich gar nicht traue, Gott mein Herz zu öffnen. Und ich sage dir eins, vom Wort Gottes her, du bist heute Morgen genau hier richtig. Das ist das, da bist du in bester Gesellschaft. David ging es genauso. Und David hatte das ja erlebt. Er hatte erlebt, wie der Geist Gottes von Saul genommen worden ist, weil er in permanenter Sünde verharrt hat. Er hat immer wieder gegen Gott versagt. Und in 1. Samuel 16 heißt es, der Geist des Herrn war von Saul gewichen. Und jetzt quälte ihn ein böser Geist, der vom Herrn kam. Das hatte David miterlebt. Im Alten Testament kam der Heilige Geist immer wieder zu Menschen und gab ihnen besondere Fähigkeiten. Ganz besonders die Könige, Priester und Propheten waren Gesalbte. Da ist nicht einfach das Volk Gottes, haben nicht alle den Heiligen Geist gehabt. Das war eine besondere Auszeichnung. Als im Tempel besondere handwerkliche Fähigkeiten wichtig waren, da kam der Geist Gottes und hat Menschen die Gabe gegeben, bestimmte handwerkliche Dinge zu tun. Und könnt ihr euch das vorstellen, wie David sagt, ich habe auch diese Salbung erlebt durch Samuel. Und jetzt habe ich Angst, dass das von mir genommen wird, weil ich versagt habe. Es geht ihm darum, nicht aus der Gegenwart Gottes herausgenommen zu werden. Das ist nämlich der Ort, wo er lebt, wo er Leben empfangen hat. Die Gegenwart Gottes ist für jeden Menschen der Ort, wo du Leben empfängst. Und er sagt, verstoße mich nicht aus deiner Gegenwart, Gott. Das Recht dazu hättest du. Aber sei mir gnädig. Gottes Gegenwart ist sein Ziel und sein Ankerpunkt. Und dann in Versen 14 und 15, lass mich wieder Freude erfahren. Mach mich bereit. Und ich möchte dieses gehorsame Herz wieder haben, Gott, was nach deinen Geboten lebt. Wir haben in den letzten zwei Wochen über das Wort Gottes gesprochen, über die Gebote gesprochen, dass Gott uns gute Gebote gibt, dass unser Leben gelingt. Und David bittet darum, dass er dieses gehorsame Herz bekommt. Und er hat versprochen, dann wird er auch hingehen zu den Gottlosen. Nur jemand, der einmal Gnade empfangen hat, ist in der Lage, fröhlich von Jesus zu erzählen. Die Leute, die wirklich, ein Bibellehrer in meiner Bibelschule, wo ich als erstes war, der hat mal gesagt, manchmal muss man wieder an den Rand gehen der Grube, aus der Christus uns befreit hat. Manchmal müssen wir nicht wieder in die Grube reinspringen, aber mal kurz reingucken und sagen, ach du meine Güte, daraus hat Christus mich befreit. Da habe ich Gnade empfangen, da hat er mich herausgeholt. Wir gehen dann wieder fröhlicher zu den Leuten hin und verkündigen ihnen den Christus, verkündigen ihnen die Kraft des Heiligen Geistes, die uns verändert hat, die uns Glauben geschenkt hat, die uns mit Gott verbindet. Darum geht's. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das, was David im Psalm 51 sagt, von einem neutestamentlichen Christen eigentlich gar nicht eins zu eins gebetet werden kann. Also seid ihr jetzt vielleicht überrascht. David sagt nämlich, nimm deinen Geist nicht von mir. Ein neutestamentlicher Christ braucht dieses Gebet nicht zu beten, weil nach Pfingsten wohnt der Heilige Geist in unseren Herzen. Das ist eine absolut andere Qualität. Wir brauchen nicht mit Zittern und sagen, ob der Geist weg ist, sondern wenn du in Jesus glaubst, hast du den Heiligen Geist empfangen in deinem Herzen. Das ist etwas Wunderbares, das ist etwas Neues. Das ist eine ganz andere Qualität von Beziehung. Ich möchte mit euch einen Text mit euch anschauen, wo Paulus diesen Aspekt extrem beleuchtet, was es bedeutet, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Es ist in eine Situation hineingesprochen, dieser Text, wo eine Gemeinde ist, die genauso wie David ganz schön viele Probleme hat mit Sünde. Das ist die Gemeinde in Korinth. David hatte Probleme und die Korinther hatten noch viel mehr Probleme. Davon wird einiges berichtet in den ersten und dem zweiten Korintherbrief. Da gab es Streitigkeiten, da gab es einen Fall von Blutschande, da gab es Prozess unter Gemeindemitgliedern, da gab es Umgang mit Prostituierten, da gab es Missstände beim Herrenmahl und so weiter und so fort. Und in seinem letzten Brief, in seinem letzten Satz, sagt Paulus, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Nach dem, was er vorher alles gesagt hat, was alles schief und krumm gelaufen ist in dieser Gemeinde, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das ist das Letzte, was ich euch noch mit auf den Weg geben will. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Was ist damit gemeint? Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Damit ist Teilhabe gemeint, das kommt von dem griechischen Wort koinos, gemeinsam. Und wenn ich mir die Frage stelle, Paulus hat 18 Monate lang in dieser Gemeinde gelehrt. Die haben sofort verstanden, was er damit gemeint haben muss. Das kommt in diesen beiden Briefen nicht so ausgiebig vor. Aber stellt euch mal vor, Paulus hat die Gemeinde in Korinth 18 Monate lang unterstützt, gelehrt, Bibelstunden gehalten, Predigten gehalten, alles Mögliche, was man so als Apostel macht. Und hat da garantiert über dieses Thema Heiliger Geist gesprochen, weil er das hier nochmal so pointiert am Ende hinstellt. Ein enger Begleiter von Paulus, nämlich Lukas, hat auch zwei Briefe geschrieben, in denen er theologisch inhaltlich diesen Punkt nochmal hochholt und erklärt, was damit gemeint ist. Das in einen jüdischen Kontext hinein. Und das will ich jetzt versuchen, jetzt mal richtig Tiefenbohrung zu machen, damit wir uns vor Augen führen, was das heißt, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Der zweite Brief, den Lukas geschrieben hat, die Apostelgeschichte, macht deutlich, dass Jesus seine Jünger schon darauf hingewiesen hat, dass die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist extrem wichtig ist. In Apostelgeschichte 1 sagt Lukas, als Jesus mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Wieso also warten? Das ist Vers 8. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Die Jünger hatten vorher schon Zeichen und Wunder gewirkt. Also worum geht's hier eigentlich? Sie waren ganz begeistert von ihren Streifzügen zurückgekommen und haben Jesus berichtet, sogar die Dämonen sind ausgefahren, Jesus, unglaublich. Wieso also jetzt in diesem Moment warten? Was für eine Kraft ist das hier? Wir betonen ja häufig, dass Zeichen und Wunder wichtig sind, um das Evangelium zu verkündigen. Und das ist sicherlich so. Die Pfingstbewegung hat diese Wirkung des Heiligen Geistes, diese Kraftwirkung des Heiligen Geistes auch wieder ganz neu gelehrt, das auch ganz neu erwartet. Aber das gab es vorher auch schon. Meine Frage ist also, ob das den Kern trifft. Geht es da nur darum, möglichst effektiv zu evangelisieren? Ich glaube, dass es da um viel, viel mehr geht. Ich glaube, dass es da darum geht, noch eine Stufe tiefer zu graben und noch mehr Fundament zu bekommen. Ich habe mich gefragt, wieso Paulus die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist so sehr betont. Ich hätte vielleicht erwartet, dass er eher so eine christozentrische Theologie hat und beschreibt die Gemeinschaft mit Jesus Christus. So aus dem Kontext, aus dem ich komme, evangelikal, Baptisten und so weiter, war immer Jesus im Zentrum. Jesus hatte seinen Jüngern aber gesagt, dass sie warten sollen und nicht einfach loslegen, sondern der Heilige Geist ist wichtig. Auf der Suche nach Antworten bin ich beim Ursprungstext der Pfingstbewegung gelandet. In Apostelgeschichte 2, Vers 1. wie alles begann. Da heißt es, und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort zusammen. Da habe ich mir die Frage gestellt, warum ist das so wichtig? Das Pfingstfest. Das Pfingstfest ist das jüdische Wochenfest, 50 Tage nach Pessach, das Schavuotfest. Die Felder durften nicht restlos abgeerntet werden, damit die Armen und die Fremden auch noch etwas zu essen bekommen. Und nach rabbinischer Tradition ist dieser Tag das Fest, an der die Offenbarung am Sinai, die Offenbarung der Tora, 50 Tage nach Pessach gefeiert wird. Durch die Gesetzgebung und den Bund, den Gott mit seinem Volk einging, wurden diese hebräischen Sklaven, die vorher Pyramiden gebaut haben, Steine gekloppt haben, sind zu einem Volk geworden. Sie haben Identität bekommen. Und jedes Jahr feiern die Juden das wieder, dass sie am Berg Sinai diese Tora in Empfang genommen haben. Und ich will versuchen, mal etwas tiefer in die jüdische Seele der ersten Jünger einzutauchen, um damit diese Aspekte von Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist besser zu verstehen. So wie es Paulus vermutlich auch den Korinthern erklärt hat. Wenn wir uns das mal für einen kleinen Moment da hineinbegeben. Dieser Tag, an dem die Tora gelesen wird, der Text aus 2. Mose 19. Und Mose stieg hinab zu Gott und der Herr rief ihm vom Berg zu und sprach, so sollst du sagen zu dem Hause Jakob und ihm und den Israeliten verkündigen. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlersflügeln und euch zu mir gebracht habe. Werdet ihr nun meine Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Und dann geht's weiter, der ganze Gesetzestext. Wenn ihr also diese beiden Bedingungen erfüllt, dann sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. Ihr sollt mein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Und da wird dann etwas weiter berichtet von einem besonderen Ereignis. Als nun der dritte Tag kam und es Morgen ward, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke auf dem Berg und der Ton einer sehr starken Posaune. Das ganze Volk aber, das im Lager war, erschrak. Und Mose führte das Volk aus dem Lager entgegen und es trat unten an den Berg. Der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr auf den Berg herabfuhr im Feuer. Und sein Rauch stieg auf wie ein Rauch aus einem Schmelzofen und der ganze Berg bebte sehr. Also hier ist Blitz und Donner. Der Herr fuhr auf den Berg herab. Rauch. Daran erinnern sich die Juden an diesem Tag. Jedes Jahr. In 2. Mose 20 werden dann die gesamten Gesetze vorgestellt und so weiter. Das beginnt mit den 10 Geboten. Sie sind also Volk geworden. Sie haben ein Gesetz mit einem Auftrag. Sie sollen vor allen Völkern Gottes Gegenwart repräsentieren. Das war ihr Auftrag. Dann wird aber später auch berichtet in 2. Mose, Kapitel 32, dieser Ungehorsam. Da haben sie sich ein Stierbild gemacht. Und da heißt es, und als Mose sah, dass das Volk zuchtlos war, denn Aaron hatte es zuchtlos werden lassen zur Schadenfreude ihrer Gegner, da trat Mose in das Tor des Lagers und rief, Herr zu mir, wer für den Herrn ist. Daraufhin versammelten sich bei ihm alle Söhne Levis. Und er sagte zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, ein jeder lege ein Schwert an die Hüfte, geht ins Lager hin und zurück von Tor zu Tor und erschlagt jeder seinen Bruder und seinen Freund und seine Verwandten. Und dann heißt es dort, die Söhne Levis nun handelten nach dem Wort Mose und es fielen vom Volk an dem Tag 3000 Mann. Ein Blutbad, weil sie im Kompromiss gelebt haben gegen Gottes Gebote und gegen Gottes Weisungen. Das haben die sich jedes Jahr wieder vor Augen geführt, die Israeliten. Das ist das, was in der jüdischen Seele drin war. Und sie kommen nach Jerusalem und erleben jetzt Folgendes. Dann werden die Parallelen deutlich. Apostelgeschichte 2, Vers 2. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brauschen, als führe ein gewaltiger Wind daher und führe das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen zerteilte Zungen wie aus Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Was passiert hier also? So wie Gott dem Volk Israel damals bei der Gesetzgebung im Feuer erschienen ist, So wurde Gottes neues Gesetz durch Feuerzungen am Schavuot in Jerusalem sichtbar. Das erste Gesetz, in Stein geschrieben, hatte nicht die Kraft in sich, dass sie die Verheißung erfahren durften. Unzählige Male hat das Volk Israel die Gesetze gebrochen. Was hier passiert, ist eine neue Gesetzgebung. Und das alte Versprechen erfüllt sich hier vor ihren Augen. Das, was Gott prophetisch gesagt hatte, zum Beispiel durch den Propheten Hesekiel. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben und meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Gott wird machen, dass wir seine Gebote tun. Nicht mehr selber aus eigener Kraft. Den anderen Text, Jeremia 29, gebe ich euch als Hausaufgabe auf. Ab Vers 31. Nach der Predigt von Petrus, die ja dann folgt, nach dem Pfingstfest, an Pfingsten kommen dann 3000 Menschen zum Glauben. Klingelt da was? Bei der ersten Gesetzgebung starben aufgrund des Ungehorsams 3000 Israeliten. Als das Gesetz durch den Heiligen Geist ins Herz geschrieben wurde, fanden 3000 Menschen zum Glauben. Was für eine Parallele. Wenn wir uns dann noch vor Augen führen, dass jeder kleine Junge wusste, dass Noah weit vor Mose nach der Sintflut insgesamt 16 Enkelsöhne hatte und diese wiederum 70 Söhne hatten, dann wird noch eine weitere Parallele deutlich. Da werden in Genesis 10, also in 1. Mose 10, werden die Nachkommen Noahs aufgezählt. Das heißt, die Toledot, das Verzeichnis der Nachkommen. Und in Kapitel 11 können wir dann lesen, dass diese 70 Söhne ausgezogen sind und sie fanden sich im Land, in der Ebene Shinar und ließen sich dort nieder und sagten, los, wir machen Ziegel aus Lehm und brennen sie zu Stein. Der Turmbau zu Babel. 70 ist die jüdische Symbolzahl für die Völkerwelt, alle Völker. Die Zahlen haben eine ganz hohe Bedeutung im jüdischen Kontext. In Apostelgeschichte 2 wird das Sprachwunder berichtet und es ist nicht von ungefähr, dass jetzt hier 16 unterschiedliche Sprachen aufgezählt werden. Das verwundert dann hoffentlich nicht mehr so sehr. Die grenzenlose Bedeutung dieser neuen Gesetzgebung durch den Heiligen Geist wird hier angedeutet. Wenn wir uns vor Augen halten, dass es üblich war, an Schavuot auch das Buch Ruth vorzulesen in den Synagogen, die Geschichte von dieser Frau, die als Nichtjüdin wegen ihrer Treue zu ihrer jüdischen Schwiegermutter und aus Liebe zum Volk Israel dann die Heimat verlassen hat und in Gottes Volk aufgenommen wurde und sogar Urgroßmutter von David geworden ist und im Stammbaum von Jesus auftaucht, dann wird hier noch etwas deutlich. Was hier an Pfingsten passiert, betrifft alle Völker. Für die Jesus-Nachfolger wurde durch den Heiligen Geist die Trennung zwischen Juden und Nichtjuden aufgehoben. Was hier passiert, ist also erstmals das Geschenk der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und die ersten Christen haben verstanden, hier passiert etwas substanziell Neues. Das alte Gesetz konnten wir nicht halten. Es war auf Stein geschrieben. Das neue Gesetz ist ins Herz geschrieben. Das bedeutet Leben mit dem Heiligen Geist. Und das gilt nicht nur den Juden, sondern das ist ein Fest für alle Völker. Wenn wir das im Hinterkopf behalten, dann wird deutlich, warum Paulus so einen Wert darauf legt, dass wir Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist nehmen, weil er schon in uns lebt. Egal ob Jude oder Nicht-Jude. Es geht darum, diese Identität, ein neues Volk zu sein, aufzunehmen und zu verstehen, dass wir einen Auftrag haben, dieser Welt zu dienen. Und das ist das Fundament. Die Gnade Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Darum ist es auch alles, was über Erneuerung und über Neustart mit Jesus zu existenziell gesagt werden muss, in diesem letzten Satz wichtig. Die Gnade Jesu Christi ist die Voraussetzung überhaupt, dass wir das Geschenk bekommen. Die Liebe des Vaters, das Fundament, auf dem wir stehen, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die einzige Möglichkeit, in der wir in dieser Welt unser Leben kraftvoll als Menschen des neuen Gesetzes leben können. Wir können versuchen, aus eigener Kraft ein christliches Leben zu leben, Aber das ist auch eine Form von Gesetzlichkeit. Die einzige Möglichkeit, in Gottes Geboten zu leben und da auch konkrete Weisungen im Alltag zu erleben, ist die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und das möchte ich mir noch ganz kurz mit euch anschauen. Koinonia, nur zwei kurze Aspekte. Koinonia, wenn er dieses Wort benutzt, ist da eine Bandbreite, die da gemeint ist, ist Gemeinschaft. Er sagt eben nicht, habt Gemeinschaft mit Jesus Christus, sondern habt Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Die Engel sagen bei der Himmelfahrt, dieser Jesus, der von euch weg zum Himmel aufgehoben wurde, mit anderen Worten, der Jesus ist weg. Der Heilige Geist lebt jetzt in euch. Um den geht es. Der Heilige Geist ist die meist missverstandene Person auf der Erde. In Epheser, in der Gemeinde in Ephesus, in Apostelgeschichte 19, auch eine christliche Gemeinde, die hat noch gar nicht vom Heiligen Geist gehört. Kommt Paulus dahin und sagen sie, wir haben nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Das ging mir persönlich auch lange so. Aber was heißt denn Gemeinschaft? Stellt euch mal vor, du arbeitest in Bremen. Du musst jeden Morgen mit einer Fahrgemeinschaft nach Bremen fahren. Ungefähr 45 Minuten würde ich mal so schätzen. Und stell dir mal vor, du setzt dich morgens ins Auto, machst dein Radio an und redest kein Wort mit mir. Also ich bin der Fahrer. Du kommst aber rein, machst bei mir sofort das Radio an, redest kein Wort mit mir. Das geht doch nicht. Nicht mal guten Morgen. Wie war das Wochenende? Wie geht's den Kindern? Nichts. Das wäre extrem unfreundlich. Aber wie oft starten wir unseren Tag, setzen uns gewissermaßen ins Auto und sprechen kein einziges Wort mit Gott, mit seinem Heiligen Geist. Es ist das Problem, dass wir den Heiligen Geist oft nur als eine Kraft, als einen Einfluss oder als einen Gaben-Einkaufsladen missverstehen. Der Heilige Geist ist aber eine Person. Wer den Heiligen Geist nicht als eine Person kennt, ist noch nicht zu einer vollkommenen und abgerundeten christlichen Erfahrung durchgerungen, hat R.A. Torrey gesagt. Und darum geht's. Hast du Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist? Und dazu möchte ich dich heute neu einladen. Das ist vielleicht der Grund, warum unser Leben so trocken und so langweilig ist im geistlichen Bereich. Wir fühlen und denken vielleicht, dass wir allein sind, weil wir gar nicht mit ihm reden. Aber sein Name ist der Heilige Geist. Fang doch mal an, von heute an mit ihm zu sprechen. Die Apostelgeschichte berichtet uns mehrfach davon, wie die Jünger in Abhängigkeit in dieser Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist gelebt haben. Ich will nur ein Beispiel nennen. Ihr könnt noch mehr weitere finden. Apostelgeschichte 8. Philippus, einer der Diakone der ersten Gemeinde, hat eine Erweckung in Samarien erlebt. Und da war auch nichts verwerflich gewesen, einfach dort länger zu bleiben. Das wäre völlig in Ordnung gewesen, war ja cool. Gemeinde wächst dort gerade und bekehren sich ganz viele Leute. Es wäre keine Sünde gewesen, dort zu bleiben. Wäre auch schriftgemäß gewesen, zu bleiben in Samarien. Also im Sinne von, hier kann ich das Wort Gottes predigen und so weiter. Aber er merkt, dass Gott ihn anspricht und dass er nicht in einem System ist, wo man immer das Gleiche tut, sondern er lebt in einer Beziehung zu Gott. Apostelgeschichte 8, ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt, der ist öde. Philippus hört also erst einmal einen Engel. Und drei Verse später heißt es dann, Vers 29, der Geist aber sprach zu Philippus, tritt hinzu und schließ dich diesem Wagen an. Kurz umgerissen die Szene, ein ganz reicher Mann ist in einem Wagen unterwegs nach Jerusalem gewesen, eine ganz lange Reise. Er hatte Sehnsucht nach Gott und Gott hat diese Sehnsucht gesehen und er hat einen Mann berufen, durch den Heiligen Geist an diesen Wagen heranzutreten und dann ein Gespräch mit ihm, also die Bekehrung von dem Kämmerer aus dem Morgenland. Worauf ich hinaus will, Philippus hört erst einen Engel und drei Verse später heißt es, der Geist sprach zu ihm. Er war also in der Lage, die Stimme von einem Engel, von der Stimme des Heiligen Geistes zu unterscheiden. Das passiert bei Kommunikation. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist bedeutet also, dass wir mit Gott in Kommunikation stehen. Das ist nicht einfach nur das Wissen von irgendwelchen Steintafeln oder aus irgendwelchen Gesetzes- oder Geschichtsbüchern. Wenn ich zum Beispiel nur ein Buch über meine wunderschöne Frau hätte, dann wäre das schon richtig toll. Ja? Indem sie beschrieben wird, wie wunderbar sie ist und so weiter. Aber ich habe das Recht und das Vorrecht, mich regelmäßig mit ihr zu treffen. Ich habe Rituale mit ihr gemeinsam, wo wir zusammen essen, wo wir zusammen, was weiß ich, was alles machen. Ich will jetzt nicht zu sehr ausfliegen. Wenn ich aber fast 15 Jahren, als wir geheiratet haben, das letzte Mal meine Frau gesehen hätte und mit ihr gesprochen hätte, dann wäre das nicht besonders nett und unsere Beziehung wäre fragwürdig. Ich liebe es, Gemeinschaft mit ihr zu haben. Ich liebe es, mit ihr zu reden und mich mit ihr auszutauschen. Und wenn ich unterwegs bin, was manchmal vorkommt, und ich zu Hause anrufe, dann kann ich an der Stimme am Telefon hören, hallo lieber Luca oder hallo liebe Esther. Das kann ich an der Stimme unterscheiden. Und ich glaube, dass der Heilige Geist auch so gerne in diese Beziehung, in diese Gemeinschaft mit uns hineinkommen möchte. Dass wir mit ihm ins Gespräch kommen, dass wir seine leise Stimme in unserem Herzen hören und darauf achten. Ein weiterer Aspekt ist Vertrautheit. Das bedeutet Koinonia auch. Das bezieht auch die Tiefen des Herzens mit ein. Das meint, eine tiefe, innige Freundschaft mit dem Heiligen Geist zu haben. Wieder das Bild aus meinem eigenen Leben. In der Beziehung zu meiner Frau, in unserer Ehe, da kann ich sagen, ich weiß, was sie mag und was sie nicht mag, weil ich sie im Laufe der Jahre kennengelernt habe. Ich muss meine Frau manchmal nur anschauen und weiß schon, was in ihr abgeht. Und häufig versuchen wir Christen, unsere Beziehung zu Jesus zu pflegen, ohne eine Beziehung zum Heiligen Geist. Das ist ein ähnlicher Fehler wie bei den Juden, mit denen Jesus im Gespräch war in Johannes 8. Da sagen die, wir sind nicht unehelich geboren und unser Vater ist Gott. Jesus sagt dann zu diesen Leuten, wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr mich lieben, weil ich von Gott zu euch gekommen bin. Ich bin nicht hier, weil ich es selbst so wollte, sondern er hat mich gesandt. Die Juden wollten eine Beziehung zum Vater ohne Jesus. Und Jesus hat später erklärt, dass er und der Vater eins sind. Genauso hat Jesus seinen Jüngern erklärt, dass es gut ist, dass er die Erde verlässt und dass er den Heiligen Geist senden wird. Jesus war gekommen, um den Vater zu verherrlichen und den Heiligen Geist, und der Heilige Geist ist gekommen, um Jesus zu verherrlichen. Wenn du also Jesus besser kennenlernen willst, dann passiert das, indem du den Heiligen Geist besser kennenlernst. Ich bitte darum, dass das Lobpreisteam schon nach vorne kommt und dass wir miteinander aufstehen. Der Heilige Geist ist gekommen, um Christus zu offenbaren und uns zu Gott zu ziehen. Im Römer 8 heißt es, dass er uns den Geist der Sohnschaft gegeben hat, dass wir Vater sagen dürfen, dass wir erleben dürfen, dass wir diese neue Identität haben, dass wir zum Volk Gottes gehören, dass wir in der Kraft Gottes als sein Volk unterwegs sein können. Und ich möchte jetzt einfach beten, dass wir uns vielleicht neu dafür öffnen und sagen, Heiliger Geist, lass uns nicht neu dein Freund sein. Und danach werde ich noch fragen, ob jemand da ist, der in einem zweiten Schritt, der sagt, okay, ich möchte Jesus annehmen. Ich möchte, dass der Heilige Geist in mein Herz hineinkommt. Dass er mich auch frei macht von Scham und Schuld. Und dass er mir diese Identität, ein Kind Gottes zu sein, ab heute schenkt. Und das beinhaltet auch die Kraft, in seinen Geboten unterwegs zu sein. Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du hier bist und dass du jeden Einzelnen von uns gut kennst. Du siehst, dass wir alle unsere theologischen Vorstellungen hatten, wer du bist und wie du zu sein hast und was du nicht bist und wie kompliziert das manchmal auch alles sein soll. Ich bitte dich, dass du das alles zur Seite räumst und dass du uns neu hineinziehst in die Liebesbeziehung zu dir. Und dass du, Heiliger Geist, uns neu hineinziehst in die Liebesbeziehung zu Jesus und zum Vater. Und ich lade euch ein, dass jetzt jeder das in seinem Herzen still für sich mit Gott besprechen kann. Du bist eingeladen, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu haben. Sag mal, hallo, Heiliger Geist, komm neu in mein Herz. Füll mich mit der Liebe des Vaters. Gib du mir die Kraft, als Christ zu leben in dieser Welt, zum Beispiel. Du musst dich mit den Menschen umgeben, die du bewunderst und wie du werden willst, wenn du dich selbst verändern willst. Hat mal ein schlauer Mann gesagt, umgib dich mit den Menschen, die so sind, wie du gerne wärst. Heiliger Geist, und wenn wir Gemeinschaft mit dir haben, dann hoffen wir, dass du uns weiter veränderst und Jesus immer mehr Gestalt gewinnt in uns. Du siehst die ganzen Gebete, die wir jetzt gesprochen haben. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du kommst und diese Gemeinde neu erfüllst, jeden Einzelnen. Dass du unsere Herzen füllst mit dieser Liebe von Gott. Dass die Frucht des Geistes in unserem Leben immer mehr hervorkommt. Dass wir, wenn damals 120 Leute zusammen waren, die die ganze Welt auf den Kopf gestellt haben, dann, was könnte passieren, Heiliger Geist, wenn du uns in diese Stadt hinaussendest? Und bitte ich dich darum, komm, Heiliger Geist. Dass jeder Einzelne in deiner Kraft unterwegs sein kann. Und ich möchte noch fragen, ob jemand da ist, der sagt, ich fühle mich so wie David nach seinem Ehebruch und nachdem Nathan ihn konfrontiert hat mit seiner Sünde. Und ich möchte Jesus jetzt um Vergebung bitten, ich möchte, dass er in mein Leben kommt und das möchte ich heute das erste Mal tun. Ist jemand da, der sagt, ich habe verstanden, dass ich zu Jesus kommen darf und dass ich Vergebung geschenkt bekomme, ein neues Leben bekomme, dann darfst du jetzt kurz deine Hand heben und dann werden wir beten. Ist jemand da, der sagt, das möchte ich heute das erste Mal in meinem Leben festmachen? Das ist jetzt nicht der Fall. Wie ich das schon oft gesagt habe, dann seid ihr Botschafter an Christi Stadt, um diese frohe Botschaft den Menschen in Oldenburg weiterzusagen. Amen.